Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ehe wir uns aus berufenem Mund erklären lassen, was wir da gerade hören, und wir werden es auch noch ein wenig hören. Daniela Wiesler in Osaka, können Sie uns hier in Köln gut hören?
Ich kann Sie prima hören. Hallo, guten Tag, Herr Stopp.
Das ist ja fast wie in alten Zeiten, als Sie lange Zeit in Japan waren und die Hörerinnen und Hörer eingeführt haben in die japanische Kultur, die Sie über Monate, anderthalb Jahre selber kennengelernt haben. Damals ist schon eine Weile her. Das Herz, Ihr Herz hängt weiter an Japan. Diesmal sind Sie da. Wo genau? Und Sie sind auch nicht alleine da. Erzählen Sie.
Genau, diesmal bin ich in Osaka und tatsächlich nicht allein, sondern mit einer wirklich großen Gruppe unterwegs, und zwar auf Konzertreise mit dem Symphonischen Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule Köln, das wir auch eben gerade gehört haben. Das sind 80 junge Menschen aus Köln und Umgebung. Hier dabei sind jetzt 62, sie sind so zwischen 12 und 25 Jahre, im Schnitt so um die 16. Die spielen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das hat man, glaube ich, auch gehört. Sie haben schon einige Preise gewonnen, und seit sie beim renommierten World Music Contest in Kerkrade Gold geholt haben, bekommen sie auch viele Einladungen ins Ausland, nach Italien, nach Spanien und jetzt eben zum zweiten Mal auch nach Japan. Und das Ganze wird finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eben um die Begegnung und den kulturellen Austausch zwischen den deutschen und japanischen Jugendlichen über diese Brücke der Musik eben zu befördern. Und es gab extrem viele private Spenden, muss man auch sagen, von privaten Menschen und Organisationen, um diese Reise zu ermöglichen, und natürlich auch einen Eigenbeitrag, den man leisten musste.
Geben wir uns noch ein paar Sekunden hin dieser Musik des Symphonischen Jugendblasorchesters der Rheinischen Musikschule. Und wir stellen uns vor, dass diese 80 Jungen und Mädchen, nehme ich an, nun alle da in Osaka sind und gespielt und musiziert haben. Wir hören kurz noch mal rein und dann erklären Sie uns, wie genau dieses Stück heißt und von wem es stammt.
Gerne.
Das hört sich ja gigantisch und bombastisch an. Die Japaner hätten ja auch eine Kombo bestehend aus 5 Mann einladen können. Nein, 80. Was hören wir? Daniela Wiesler live aus Osaka.
Wir hören das Lied ohne Worte. Das habe ich in den vergangenen Tagen hier in Japan ganz oft gehört. Zuletzt erst vor einer Stunde beim fulminanten Abschlusskonzert hier in der Konzerthalle von Niagawa auf der ganz großen Bühne. Und mir geht immer noch jedes Mal das Herz auf, wenn ich das höre. Rolf Rudin hat es geschrieben, der vielleicht bedeutendste lebende Komponist, der deutsche lebende Komponist, der international fast bekannter ist als in Deutschland selbst. Und der Leiter des Symphonischen Jugendblasorchesters, Michael Rosinus, hat dieses Stück ausgewählt, weil er sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben hat, geschrieben hat mit dem Orchester, mit seinem Orchester, die rare deutsche Originalmusik als Botschafter ins Ausland zu tragen. Offenbar mit ziemlich großem Erfolg. Gerade das Lied Ohne Worte kam hier bei den Konzerten ganz besonders gut an. Bei den Japanern und sind überhaupt Deutsche und deutsche Komponisten sehr beliebt als absoluter Spitzenreiter, nach wie vor Beethoven. Beethovens Neunte wird ja hier alle Jahre wie eine Art Weihnachtsoratorium immer in der Zeit von Neujahr gespielt und jeden Dezember allein in Tokio 80 Mal aufgeführt, teilweise auch mit Chören, die aus 10.000 Menschen bestehen in der großen Budo-Halle, Budo-Halle in Tokio.
Wie kommt das denn, dass gerade Beethoven so oft gespielt wird dort?
Die Neunte. Das hat uns der deutsche Generalkonsul hier in Osaka, Werner Köhler, erklärt, der das Symphonische Jugendblasorchester, das SJBO, um es mal kurz zu machen, Köln, eingeladen hat zum Empfang diese Woche. Diese Beethoven-Tradition geht zurück auf Bando, ein Lager für deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg auf Shikoku in Japan, das sehr bekannt wurde, weil dort eine vergleichsweise sehr liberale Lagerleitung ein ziemlich kreatives Gefangenenleben erlaubte. Es gab dort eine deutsche Bäckerei, eine Zeitung und eben ein Orchester. Und dort wurde am 1. Juni 1918, also vor genau 101 Jahr, das erste Mal auf japanischem Boden Beethovens Neunte aufgeführt. Aber die Japaner haben ohnehin eine sehr enge Verbindung zur Musik. Fast jeder Japaner spielt ein Instrument und viele auf wirklich sehr hohem Niveau. Es gibt in Japan zum Beispiel über 14.000 Klassik-Hobby-Orchester. Und das hat unsere deutschen jungen Musiker sehr beeindruckt. Die Schüler, die wir getroffen haben, die proben wirklich auch alle 3 bis 4 Stunden jeden Tag, 6 Tage die Woche. Und das geht hier schon bei den Neunjährigen so los. Und das findet alles hier in der Schule statt. Die Instrumente werden gar nicht mit nach Hause genommen, weil zum Üben die Wohnungen viel zu klein und hellhörig sind. Und auch das Publikum ist ein anderes hier in Japan. Neben mir sitzt der Leiter des Symphonischen Jugendblasorchesters, Michael Rosinus. Er kommt gerade vom Get-Together nach dem großen Konzert noch im schwarzen Anzug, trotz tropischer Temperaturen, 33 Grad. Es ist hier Luftfeuchtigkeit 81%. Herr Rosinus, was unterscheidet für Sie so einen Auftritt in Japan von einem im Rheinland?
Es ist der Umgang mit der Harmoniemusik, mit der Blasmusik, die große Offenheit. Das Nicht-Spartendenken, sondern einfach nur das offene und würdige Zugehen auf die Musik.
Hören die anders zu?
Ich würde sagen, die sind unvoreingenommener, wenn ein Blasorchester auf der Bühne sitzt.
Und stiller, oder?
Wesentlich stiller, ja. Der Applaus ist auch etwas ruhiger, aber sehr, sehr herzlich.
Und Sie müssten jetzt sehen, Andreas Stoff, wie wir hier gerade sitzen, denn das ist total lustig. Wir sitzen in der Dirigenten Umkleidekabine. Die hat Tatami-Matten und wir sitzen hier alle auf Tatami-Matten, knien mehr oder weniger auf dem Boden und wir machen also hier quasi ein japanisches Interview.
Ja, und das wird ja wahrscheinlich auch genau das sein, was die jungen Leute ja interessiert. Sie berichten uns ja über diesen Austausch der jungen Leute, welcher ja ein Kulturaustausch ist. Treffen denn die Youngsters aus Deutschland mit den japanischen Gleichaltrigen zusammen?
Absolut. Es gab in den vergangenen 5 Tagen Austausch und Konzerte mit 3 japanischen Schulen. Die erste war die Daiichi High School in Gifu. Das ist 200 Kilometer nördlich von Osaka. Da sind die Klassen 10, 11 und 12. Eine Privatschule mit 600 Schülern, teilweise auch dort im Internat lebend. Und da haben die deutschen und die japanischen Jugendlichen gemeinsam geprobt, in der Schulkantine gegessen. Die deutschen Musiker konnten ein bisschen am Unterricht teilnehmen, bekamen auch einen Koto-Unterricht 1:1 von den japanischen Schülern. Also Tipps, wie man mit diesen krallenartigen Pleck drin, diese 13 Seiten Zupf dieses uralten höfischen japanischen Instruments. Das ist so eine Art riesige Zither, die am Boden kniend gespielt wird. Und am nächsten Tag wurde dann auch ein gemeinsames Konzert gegeben in einer riesigen Halle vor über 600 Gästen. Und ganz rührend war, wir, das deutsche Orchester, wurden wirklich empfangen wie die Popstars. Da wurden riesige Banner aufgehängt mit Willkommensgrüßen. Vor die Toiletten waren extra zu den Kanji-Schriftzeichen auch deutsche Schilder gemalt. Es gab ein Spalier von winkenden Kindern und Jugendlichen, überall hingen die aus den Fenstern und riefen und wollten Selfies machen, vor allem natürlich mit den blonden Jugendlichen. Und es wurde ein unglaublicher Aufwand getrieben, weil man muss ja wie fast überall in Japan auch in manchen Schulen die Schuhe ausziehen. Deswegen wurden riesige Kartons mit 70 Kunststoffpantoffeln rangeschafft. Und weil man ja zwischen dem provisorischen Probenraum und der Konzerthalle noch Schulhof hatte, wurden dann etliche Meter roter Teppich für die deutschen Gäste ausgebreitet. Und weil es nun ausgerechnet zum Konzert wie aus Eimern schüttete, hier ist nämlich gerade dieses Waschküchenwetter, wie gesagt 33 Grad, 81 Grad Luftfeuchtigkeit und dieser Regen, der Blasen auf den Boden wirft. Und da wurde jeder von einzeln von Schülern und Lehrern mit einem Regen Regenschirm abgeholt und damit die teuren Instrumente nicht nass werden, wurde extra ein Transporter rangeschafft, der dann eben die wenigen Meter von Dach zu Dach hin und her gefahren hat. Also es war alles sehr, sehr besonders. Und Konzerte im schicken Schwarzen mit türkisfarbenen Plastikbadeschlappen an den Füßen gibt man ja auch nicht alle Tage.
Konzert in Plastikbadeschlappen. Naja, das wird zu den Dingen gehören, die jungen Leute da besonders beeindruckt haben. Daniela Wiesler, wir haben noch so 3 Minuten, uns von Ihnen live aus Osaka erzählen zu lassen. Was hat die Jugendlichen denn sonst noch so beeindruckt? Was haben die Ihnen erzählt?
Schwer beeindruckt waren die von der Disziplin, die dort herrscht. Die Schüler tragen ja wie fast überall in Japan eine Schuluniform. Sie haben den deutschen Jugendlichen erzählt, dass jeder Tag komplett durchgetaktet ist, vor allem für die Internatsschüler. Also aufstehen 6.20 Uhr, Morgenappell, Putzen der Klassenräume, 4 Stunden Musikprobe bis 19 Uhr, bis zur Bettruhe um 9 Uhr, vorher Handy abgeben, das Schulgebäude darf nicht verlassen werden, das jeweils andere Geschlecht ist komplett tabu, sonst wird man der Schule verwiesen mit 17 oder 18. Also von dieser Konsequenz und Disziplin waren die meisten sehr fasziniert und wollten definitiv nicht tauschen mit den japanischen Schulkollegen. Neben mir sitzt jetzt Johanna Sauer. Sie ist die Jüngste im Orchester, 12 Jahre alt. Sie spielt Klarinette. Und für sie war das die allererste Reise nach Asien. Johanna, das nimmst du mit nach Haus von diesem Austausch. Was waren für dich die stärksten Eindrücke?
Also die Japaner sind alle ziemlich hilfsbereit. Das hat man ja auch, wie eben schon gesagt, mit den Regenschirmen gemerkt. Aber was mir auch aufgefallen ist halt, was du auch gerade eben schon gesagt hast, die Disziplin, also die sehen alle gleich aus, der ganze Tag ist durchgeplant und hier jetzt auch dieser Daiichi High School, da mussten die ja wirklich schon für ihre Zukunft genau festlegen, was sie machen wollen. Das war dann entweder Sport oder Musik da und dann wurde auch erwartet, dass sie genau das machen und die durften zum Beispiel auch nicht beides machen. Das hat mich sehr beeindruckt auch und teilweise auch schockiert.
Und du hast aber noch eine andere Seite von Japan kennengelernt.
Ja genau, wir waren vor 2 Tagen in Kyoto bei einem buddhistischen Tempel. Das war für mich eines der schönsten Erlebnisse in Japan, weil da war eine ganz schöne Atmosphäre und die hatten da super tolle Rituale. Und wie zum Beispiel, wenn man betet, also das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich eigentlich nicht gläubig bin, musste man erstmal so einen Gong betätigen und es hatte dann auch so eine schöne Farbe, was auch zur Atmosphäre beigetragen hat. Und es gab auch so Wasserbehälter, womit man sich dann gewaschen hat. Und was ich noch ganz toll fand, man konnte ein Horoskop machen und da gab es dann so von die Glücklichste bis das Unglücklichste und ich habe leider das Unglückliche gezogen, aber dann haben die das so gemacht, dass man das Horoskop dann an so einen Zaun bindet und dann wird das sozusagen verbrannt und dann ist das Unglück auch schon wieder weg und das fand ich sehr schön und auch halt einfach, da habe ich mich sogar wohl gefühlt, obwohl ich eigentlich fremd war.
Das wünschen wir uns alle.
Kyoto, um nochmal die andere Seite kennenzulernen von Japan, haben da auch, das muss ich noch kurz erzählen, Joe Okada getroffen. Er ist bekannt als der letzte Samurai, der älteste Stadtführer und bekannteste in Kyoto. Er war schon in der David Letterman Show. Er sieht aus wie ein Samurai mit so einem weißen langen Zopf und langen weißen Bart im Kimono, macht da 40 Jahren Schwertkunst und hat den Schülern auch dieses japanische Katana-Art gezeigt, also in der Luft irgendwelche Äpfel zerschneiden. Und er hat ihnen auch erklärt über das Verhältnis der Deutschen und Japaner in den letzten 100 Jahren. Er hat selbst noch den letzten Krieg miterlebt. Das hat die Schülerinnen und Schüler auch total beeindruckt. Hat viel über Samurai erzählt. Und was ganz schön war, er hat gesagt, dass Samurai und Musiker vieles gemeinsam haben, was sie ausmacht. Der unbedingte Wille, der klare Geist, Selbstdisziplin, das Streben nach Perfektion und das Überwinden der Zeit. Das fand ich sehr schön.
Da müssen Sie noch mal ins Studio zu mir kommen. Ja, nur wir wissen, Sie könnten die ganze Sendung locker füllen. Wir müssen mal schauen. Wir wollen noch nach Steinort und an die Elbe. Deswegen haben wir nicht mehr viel Zeit. Daniela Wiesler, Sie werden uns berichten über den letzten Samurai, den Sie da getroffen haben, wenn Sie zu mir zu Besuch ins Studio dann kommen. Was denken Sie abschließend? Wie ist Ihr Eindruck? Was hat dieser Orchesterbesuch auf der japanischen Seite bewirkt?
Ich denke ganz viel. Man merkt, dass die beiden Kulturen sich einfach gegenseitig beflügelt haben. Es hat wirklich viel Eindruck auf beiden Seiten hinterlassen, was anders ist im Leben von deutschen und japanischen Jugendlichen, aber auch was die beiden auch vereint, auch über die Musik. Die haben sich gegenseitig Lieder vorgespielt und gesungen, japanische und deutsche. Und ein japanischer Schüler sagte zum Abschied, Köln, das war bisher nur ein weit entfernter, unbekannter Ort. Jetzt hat er für uns durch euch ein Gesicht bekommen. Und das fand ich wunderschön.
Und Sie haben uns noch ein Musikstück empfohlen. Auch sind Interpreten eben die Jugendlichen des Symphonischen Jugendblasorchesters der Rheinischen Musikschule, mit dem Sie, Daniela Wiesler, gerade in Osaka sind. Was werden wir da jetzt hören?
Wir hören jetzt Takarajima, aber vielleicht möchte Herr Rosinus ganz kurz noch sagen, oder soll ich? Gut, also Takarajima, Schatzinsel heißt das übersetzt. Es ist von Toshio Mashima, in Japan super bekannter, berühmter Komponist. Das gehört zum festen Repertoire der japanischen Orchester, wird hier auch oft als Zugabe gespielt. Und wir haben das heute gerade vor einer Stunde auch erlebt, die Japaner rasten einfach aus, wenn das aufgeführt wird. Es kamen Menschen auf die Bühne, Kinder, die dann mitgespielt haben. Jeder kennt das. Es wird überall gespielt und da gehen die Japaner richtig, richtig, richtig aus sich heraus. Das war ganz wunderbar.
Das hören wir jetzt noch mal ein bisschen. Ist morgen schon wieder Abflug?
Genau, morgen ist Abflug, morgen früh schon. Das heißt, wir machen jetzt noch ein bisschen Sushi essen. Wir gucken mal, was heute Abend die Ergebnisse der Oberhauswahlen in Japan sagen. Das wird in einer Stunde veröffentlicht. Aber ansonsten lassen wir uns jetzt einfach ein bisschen treiben und feiern den Erfolg.
Und wir freuen uns, dass Sie haben uns live und direkt berichten können. Daniela Wiesler aus Osaka. In diesem Zusammenhang ganz herzlicher Dank an allen bei uns hier im Hause Deutschlandfunk und Deutschlandradio, die an der Technik arbeiten und so hervorragend diese Verbindung ins ferne Osaka zu Ihnen haben herstellen können, dank unserem Schaltraum und unserer Technik. Daniela Wiesler und allen Jugendblasorchestermitgliedern, kommen Sie gut wieder zurück nach Deutschland und bald sind Sie wieder im Studio und erzählen über die Heimat Ihres Herzens, über Japan. Auf Wiederhören nach Osaka.
Sayonara aus Osaka. Sayonara aus Osaka.